低声。
Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Hörbuch bzw. dieser kleinen Audiofassung meines E-Books Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Das zugrunde liegende E-Book habe ich jetzt im September 2019 veröffentlicht, ist eine Ansammlung an älteren oder auch nicht ganz so alten Blogartikeln, die ich thematisch zusammengefasst habe und ein bisschen einen Rahmen gegeben habe und das ich jetzt zu einem relativ symbolischen Preis von 99 Cent auf Amazon auch verkaufe. Aber hier dachte ich mir, ich könnte doch dieses kleine Hörbuch auch noch dazu produzieren, sodass gerade die Leute, die vielleicht mich eher vom Podcast kennen und nicht unbedingt vom Blog oder von meinen Büchern oder eben vom geschriebenen Wort, da vielleicht sich auch mehr drin wiederfinden. Also wenn du einer dieser Leute bist, die mich vor allem aus dem Podcast kennen, dann ist dieses kleine Hörbuch im Prinzip für dich. Ja, warum dieses Buch? Na, erstmal sollte man vielleicht mal drüber reden, was eine psoffene Geschichte überhaupt sein soll. Ich weiß nicht, je nachdem, woher du kommst, sagt dir das vielleicht jetzt mal so dialektisch nicht so viel. Aber man ist ja jetzt als Österreicher, wie ich, der in Deutschland lebt, schon gewöhnt, dass ja man immer wieder mal auch Wörter verwendet, die den meisten Deutschen vielleicht nicht ganz so viel sagen. Aber jetzt bei diesem Wort, bei der psoffenen Geschichte dieser Titelgebenden, da ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders, weil dieses Wort hat doch gewissermaßen im Frühling 2019 es irgendwo in die gesamtdeutsche Sprache auch geschafft. Und das war natürlich, weil der damalige Vizekanzler Österreichs Hans-Christian Strache das verwendet hat im inzwischen sehr bekannten Ibiza-Video. Heinz-Christian heißt er. Ich glaube, ich habe gerade Hans gesagt. Wie dem auch sei. Da war ja die Sache so, dass der und noch ein paar andere Parteimitglieder sich auf Ibiza haben filmen lassen, wo sie einer angeblichen russischen Oligarchentochter oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, Staatsaufträge und irgendwie Zugriff zur österreichischen Presse und einiges anderes versprechen. Und in seiner Rücktrittsrede hat eben dieser Heinz-Christian Strache das Ganze dann als eine psoffene Geschichte bezeichnet. So im Sinne von, das kann doch jedem mal passieren. Aber gut, HC Strache ist natürlich nicht der Erste in der Geschichte, der über eine solche angebliche psoffene Geschichte gestolpert ist. Und er wird sicher auch nicht der Letzte sein und daher ja auch dieses Buch. Denn Alkoholkonsum und auch der Missbrauch von Alkohol gehören zu den absoluten Konstanten der Menschheitsgeschichte. Schon frühe Artgenossen von uns haben ja irgendwann mal gemerkt, dass es diese alkoholische Gärung gibt. Und seit man das eben so entdeckt hat für sich, gab es für die Menschen auch kein Halten mehr. Und ja, Alkohol hat uns auf Schritt und Tritt begleitet seitdem. Aber das hat es nicht nur im Negativen getan. Also Ibiza-Video ist jetzt natürlich ein Negativbeispiel. Aber auch viel Positives und viele gute Geschichten kommen in der Geschichte aus dem Alkohol. Und du wirst mir wohl auch zustimmen, dass eben die besten Geschichten tendenziell psoffene Geschichten sind. Ja, und manchmal ändert das auch ganz tragisch den Verlauf der Menschheitsgeschichte. Denn ab und zu hat der Alkoholkonsum auch in den Weg der Menschheit zum Hier und Jetzt ziemlich deutlich eingegriffen. Und genau deswegen fand ich, ist es höchste Zeit, diese Substanz mal ein bisschen zu würdigen und ihre Rolle in der Geschichte zu würdigen, weil natürlich, ohne die Vergangenheit zu verstehen, wie du dir sicher vorstellen kannst, können wir die Welt von heute eigentlich nicht verstehen, weil ja alles heute gefärbt ist von der Vergangenheit. Und wenn dann wiederum etwas wie der Alkohol sowohl heute als auch in der Vergangenheit eine immer wieder auch prägende Rolle gespielt hat, dann ist es klar, dass man sich diesen Sachen auch mal näher widmen sollte. Ein paar Momente, in denen diese Tatsache dann aber ganz besonders deutlich wurde, die habe ich nun eben in diesem Hörbuch zusammengetragen. Wir werden jetzt in den nächsten, wahrscheinlich werden es Stunden, Schauen wir mal. Ich versuche das übrigens in einem Durch mal aufzunehmen. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Aber da in diesen nächsten Stunden werden wir jetzt über einige dieser Geschichten reden. Unter anderem werden wir über die Ursprünge des britischen Sauftourismus reden, was schon im 18. Jahrhundert war. Wir werden über betrunkene schottische Studenten reden und was sie mit dem britischen Königsstein zu tun haben. Wir werden über eine Bierwette im 19. Jahrhundert sprechen und wie die zur Erfindung der Graffiti führte. Und wir werden uns einigen Rebellionen widmen, die auch ganz eng mit dem Alkohol verbunden sind. Ja, es stimmt, das sind zwar alles nur kleine, scheinbar unbedeutende, ja eben psoffene Geschichten, aber ohne sie wäre die Welt heute dann doch nicht ganz dieselbe und deshalb sollte man sich das mal anschauen. Ich lade dich ein, schenk dir nochmal nach und los geht's. Die Grand Tour. Sauftourismus des 18. Jahrhunderts. Im England des frühen 18. Jahrhunderts, auch schon des ausgehenden 17. Jahrhunderts, griff ein eigenartiger neuer Trend um sich. Junge Adlige und andere wohlhabende junge Männer zog es dann nämlich plötzlich in Massen auf den europäischen Kontinent, auf eine Reise, die bald schon ein essentieller Teil des britischen Erwachsenwerdens sein sollte oder zumindest so gesehen wurde. Und zwar die sogenannte Grand Tour. Diese Grand Tour, das bedeutete für die jungen Reisenden monatelange Reisen, überfüllte Unterkünfte, Alkoholexzesse mit neuen Freunden aus aller Welt und auf dem Weg sicher auch das ein oder andere erotische Abenteuer. Und jedem, der jetzt irgendwann mal so auf eine Interrail-Reise ging, vielleicht nach dem Abi oder so, könnte das alles ja ganz bekannt vorkommen. Ja, in gewisser Hinsicht ist diese Grand Tour wirklich das erste Interrail der Geschichte, aber doch war die Grand Tour ein wenig mehr. Aber vom Start ist es natürlich jetzt mal so, dass Adlige schon immer ausgefallene Hobbys hatten. Von der Jagd über die Falkenzucht bis hin zum Fechten war ihnen eigentlich jede Betätigung recht, solange sie nur die armen Leute ein bisschen fernhielt und das Ganze exklusiv bleiben konnte. Ja, und das sollte natürlich dann auch so bleiben und genau deswegen suchten sich Adlige auch immer wieder neue außergewöhnliche Hobbys für sich und auch für ihre Familien. Im ausgehenden 17. und im frühen 18. Jahrhundert, wie gesagt, kamen Adlige in England dann irgendwann auf diese ganz tolle Idee, dass man doch die Söhne für einige Zeit durch Europa reisen lassen könnte, um sich dort Kunst, Kultur und Leute anzusehen. Zu der Zeit war ja nicht so en vogue wie die alte europäische Kultur und ja, verständlicherweise ist diese alte Kultur natürlich am Kontinent selbst besser zu studieren als auf den britischen Inseln. Und so machten sich dann um diese Zeit durchaus von ihren Vätern ermutigt, junge Adlige in Massen auf, um eben diesen Kontinent zu erkunden und sich dort neben all der Kultur auch, ja, man kann schon sagen, ein bisschen auszutoben. Ihren Eltern konnte das trotzdem ja nur recht sein. Es war den Adelsfamilien ja sicher lieber, dass die Söhne sich weit entfernt in Europa daneben benahmen, als dass sie das zu Hause taten, wo sowas ja durchaus auf die Familie zurückfallen konnte. Und abgesehen davon ist ja neben all den Erfahrungen, kultureller Natur oder nicht, hat sich diese Reise für die Männer durchaus auch gelohnt. Es gab da immer wieder wertvolle Kontakte, die sich ergeben haben. Und auch so manche Ehe wurde durch die Grand Tour angebahnt und so konnten die Familien da eigentlich kaum etwas dagegen haben. Ja, und zu guter Letzt sollte diese Reise die Jugendlichen ja auch sprachlich noch ein bisschen vorbereiten und man sollte da Französisch, eventuell auch Italienisch lernen. Und so ist das etwas, was durchaus einen pädagogischen Sinn haben hätte sollen. Und die Jugendlichen dachten sich dann logisch, wenn da neben all der Kultur, der Sprache und den sozialen Kontakten noch Zeit für das ein oder andere Bierchen sein sollte, dann kann man dagegen ja eigentlich nichts einwenden. Einfallsreicher als heute waren die Reisenden aber auch damals noch nicht. Die üblichen Stationen der Grand Tour kommen uns daher doch ja, einigermaßen bekannt vor. Von England ging es für die jungen Reisenden meistens erstmal direkt ohne Umwege nach Paris. Dann zog man über die Schweizer Berge runter nach Italien, wo man sich Florenz, Rom, Venedig recht klassisch anschaute. bevor es dann über Wien, Prag, Berlin und die Niederlande, die allerdings damals so ganz ohne Coffeeshops natürlich viel weniger wichtig waren, zurück nach Hause ging. Für das Land, also die ländlichen Regionen zwischen den Großstädten, zeigten die Reisenden auch damals schon wenig Interesse, genauso wie das auch die heutigen Interrail-Reisenden tun. Und ja, da sehen wir jetzt schon wieder ein paar Gemeinsamkeiten, die die Grand-Tour mit dem heutigen Interrail vielleicht auch hat. Ja, auch die Stationen, ne? Im Gegensatz zu heute war aber die Reise selbst damals noch ziemlich beschwerlich. Ich meine, ich will jetzt nicht die Strapazen in der Zugfahrt, gerade in der Deutschen Bahn, irgendwie herabwürdigen, das kann immer noch schlimm genug sein. Aber damals musste man ja noch in Kutschen reisen. Die konnte man dann entweder gleich aus England mitnehmen, dann durchaus auch recht angenehme und ja, bequeme Kutschen, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Man konnte sie aber auch unterwegs ausleihen an verschiedenen Poststationen. Das haben die Leute sehr unterschiedlich gemacht und man hat dann auch eine unterschiedliche Anzahl an mehr oder weniger Hofstaat mit dabei, an Dienern oder anderen Leuten, je nachdem wie wohlhabend die Familie dann vielleicht auch war. Die Reise selbst, nicht nur wegen der Entfernungen, sondern auch allgemein, hat sich sowieso in die wirklich endlos in die Länge gezogen. Das hat so normalerweise, so eine Grand-Tour hat schon mal gut und gern 3,5 bis 4 Jahre gedauert. Davon hat man dann meist so circa 3 Jahre, etwas mehr vielleicht, in den Städten verbracht, in den, ja meistens den genannten. Und die anderen 6 Monate waren für die Reisen dazwischen reserviert, für die Kutschenfahrten. Die logische Folge davon ist natürlich, dass sich in den größeren Städten, gerade Paris, Rom, Venedig, Florenz, ziemlich lange Aufenthalte ergeben haben für die Adligen. Und ja, die konnte man natürlich dann ausschließlich nutzen, um die örtliche Kultur zu genießen. Aber, und das muss man jetzt an der Stelle schon sagen, ist, anders als beim heutigen Interrail, die Grand Tour schon ein bisschen mehr als nur Partys, Alkohol und Sex. Man hat diese Sache mit der Geschichte und Kultur Europas durchaus ernst genommen. Und vor allem von den Vätern wurde das auch so ernst genommen, dass den jungen Reisenden oft ein Guide zur Seite gestellt wurde. Den nannte man damals einen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einen Cicerone. Mein Italienisch ist lange her, es könnte auch ein Cicerone sein. Im Englischen auch gerne mal als Bear Leader benannt, wobei ich leider nicht weiß, warum ausgerechnet Bear Leader, also Bärenführer, ist mir nicht ganz klar. Aber dieser Bärleader war meist ein vom alten Vater ausgewählter Herr, der meist ja in seinem Alter war, also ein Herr etwas höheren Alters üblicherweise, der ebenfalls aus der Oberschicht kam, Ahnung von Kunst hatte, gut Französisch sprach, oft auch Italienisch und dem jungen Reisenden eben bei dieser Reise ja an die Hand gehen sollte, ihm möglichst viel Lehrreiches ja, mitzunehmen von dieser Reise und eben vieles zu erklären, was man da so sah in den Museen und anderswo. Der junge Reisende selbst hatte dann auch immer ein Notizbuch dabei, das war eigentlich sehr üblich, um solche Sachen niederzuschreiben. Aber wie schon gesagt, blieben diese Notizbücher dann eben auch oft leer, weil man eben doch lieber mal auf ein Bierchen ging, als wirklich all diese Kultur sich anzuschauen. Aber auch das ist ja heute nicht ganz anders. Und die Gründe waren ja damals die gleichen wie heute. Warum hat das mit dem Kulturprogramm vielleicht nicht immer ganz so geklappt? Ja klar, weil die Reisenden fast ausschließlich wohlhabende Burschen in ihren frühen 20ern waren. Und die benahmen sich damals eben gleich wie heute. Und überall auf diesen Städten, also gerade Paris, gerade Venedig, Rom, haben sich ja dann durch diese langen Aufenthalte ganze Gemeinden von denen gegründet. Heute würde man sie Expat-Communities nennen oder sowas. Und diese jungen Briten zogen dann von dort gemeinsam durch die Kneipen der Stadt. Man trank, man spielte, flirtete mit den lokalen Mädchen. Man sieht auch, der Pubcrawl und das Koma-Trinken, wofür die Briten noch heute berüchtigt sind, ist keine ganz moderne Erfindung. Da blieb dann oft weniger Zeit für die Kultur, als vielleicht von den Eltern vorgesehen war. Und gerade von den Frauen kann man in den Reiseberichten der Zeit, die es dann doch gibt, zur Genüge lesen. Einer der Reisenden schrieb etwa, "How flattering Venetian dresses, or perhaps the lack of it." Und auch der berühmte Lord Byron hat es geschafft, in Venedig seinem eigenen Vermieter die Frau auszuspannen. Also man sieht schon, das war eine recht raue Angelegenheit. Und es wurde nur rauer noch dadurch, dass die Tourismusbranche, wenn man sie so nennen will, dann auch sehr schnell erkannt hat, was für Chancen es da jetzt plötzlich gab mit diesen Briten. Und schon bald gab es in Venedig oder Florenz dann Unterkünfte, die man mieten konnte, mit garnierten Betten, wie es genannt wurde. Das waren Betten, garniert mit Frauen. Gegner hatte die Grand Tour aber natürlich auch damals schon zur Genüge. Politiker, zuerst in England, dann auch in anderen Ländern, in denen die Tour populär wurde, zum Beispiel eben auch in den Niederlanden, teilweise übrigens auch in Deutschland. Goethe ging auf eine ganz ähnliche Reise. Ja, diese Politiker sahen nicht gerne, wie viel heimisches Geld da im Ausland verschleudert wurde. Das war ja die Zeit des Merkantilismus. Man wollte ja nicht heimisches Geld ins Ausland befördern. Aber es gab auch nebenbei damals schon Kritik an der Reise an und für sich. Kritiker haben sich unter anderem darüber beschwert, dass es da einen akuten Mangel an Abenteuer gab. Denn diese Tour, die war ja vollkommen durchgeplant. Die Wahl der Städte war schon irgendwie vorhersehbar und wurde auch damals schon als uniformiert und langweilig bezeichnet. Und außerdem, und das war eine Befürchtung, die, finde ich, schon durchaus zutrifft, wurde dann geäußert, dass diese Reise ja ohnehin nur alte Stereotype über das, was Europa eben sein soll oder das, was ein Franzose, ein Italiener, ein Deutscher eben sein soll, bestätigen würde in diesen britischen Reisenden. Das Ende der Grand Tour kam dann aber eigentlich von selbst, beziehungsweise überholte sich das Konzept der Grand Tour auch irgendwann von selbst. Zuerst war ein großer Einschnitt die Französische Revolution beziehungsweise die Napoleonischen Kriege, die diese Reise durch Europa in den späten 1700er Jahren, also in den 1790ern, frühen Jahren des 19. Jahrhunderts, ziemlich selbstmörderisch machten. Aber kurz darauf kommt dann auch das Zeitalter der Eisenbahn und plötzlich war diese Fahrten durch Europa, die waren ja plötzlich nicht mehr exklusiv genug für die Adligen. Damit war die Ära der Grand Tour ja über Nacht quasi vorbei, weil sich jetzt ab den 1830ern, 40ern eigentlich jeder ein Zugticket holen konnte und einfach mal drauf losfahren konnte. Und mit jeder meine ich die wohlhabenden Bürger, aber auch das war den Adligen wahrscheinlich schon zu viel. Man kann zum Beispiel nachlesen in der Zeitung Westminster Review, die da über ein, ich zitiere, Gemisch aller Rassen sich beschwert hat. Und nochmal Zitat, der erste unseres Adels und der letzte unserer Bürger begegnen und berühren sich an jeder Ecke. Eine furchtbare Vorstellung für die Adligen damals. Und damit starb die Grand Tour dann ungefähr 150 Jahre nach ihren Anfängen, nach ihrem Beginn. Spuren hinterließ dieses Konzept der Grand Tour aber doch eigentlich überall. Eben, wir haben es schon gehört, in den bis heute üblichen Interrail-Reiserouten, die sich von damals eigentlich erhalten haben bis heute, die auch in der Reiseliteratur später in dann Romanen, später dann natürlich auch in Filmen und so weiter immer wiederholt wurde und sicher einen Anteil daran hat, dass heute sehr viele der Städte von damals immer noch als legendäre Orte gelten, gerade eben in Amerika auch. Und auch andere Sachen, wie eben die bis heute so verbreiteten Vorstellungen davon, was europäische Kultur denn genau sein soll, haben sich aus der Zeit eigentlich gehalten. Zum Beispiel auch so Sachen wie das Paris-Syndrom, wo Leute so hohe Erwartungen an die Stadt Paris haben, dass sie dann fast depressiv werden, wenn sie dorthin kommen und sehen, dass es ja doch letzten Endes eine normale Stadt ist. Und vom Koma-Trinken will ich ja gar nicht reden. Auch das gibt es heute angeblich noch zur Genüge. Nun, ich finde, es ist ja nur korrekt, in einem Buch, in dem es um die Rolle von Alkohol in der Geschichte geht, mit einer Geschichte aus dem Vereinigten Königreich zu beginnen. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, wird auch das dem tatsächlichen Ausmaß der britischen Trinkkultur noch nicht gerecht. Und von daher möchte ich mich auch in der zweiten Geschichte dieses Hörbuchs nochmal mit dieser Insel auseinandersetzen. Und es wird eine Geschichte sein, die so ohne den ein oder anderen Gläschen Ale auch nicht vorstellbar wäre. An ihrem Anfang steht aber eine ja, fast noch grundlegendere Konstante des britischen Lebens als der Alkohol selbst, nämlich die Monarchie. Eine Monarchie wie die britische, die bringt ja natürlich eine Menge komischer Traditionen und Bräuche mit sich, lustige Adelstitel, absurde Verhaltensregeln und selbstverständlich jede Menge repräsentative Zeremonien, bei denen man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Die wohl wichtigste Tradition einer Monarchie ist aber dann natürlich die Krönung eines neuen Monarchen, also quasi die Weitergabe der Königswürde von einer Person auf die nächste. Und irgendwann wird ja dann auch die ewige Regierungszeit von Königin Elizabeth zu Ende sein, die, also zumindest in meinem Leben und weit darüber hinaus, die einzige britische Monarchin war, die wir kannten. Und wenn das der Fall sein wird, dann werden wir diesen alten Brauch wieder mal live im Fernsehen mitverfolgen können. Und wenn du dann dort genau hinschaust, bei der Krönung des nächsten britischen Königs, wahrscheinlich wird es ein König, dann werden da ein paar Sachen natürlich eine Rolle spielen. Das magische Salbungsöl natürlich, aber auch ein hölzerner Thron wird da zu sehen sein. Und der wird relativ zentral sein, denn darauf muss dieser König sich dann setzen. Und unter diesem Thron, dort, wenn du genau hinschaust, wird ein massiver Stein eingearbeitet sein. Dieser Stein, den nennt man den Stein von Scone oder den Stone of Scone. Und obwohl dieser Stein in der Krönungszeremonie in London zu sehen sein wird, in der Westminster Abbey, hat er mit England eigentlich nicht viel zu tun. Dieser Stein, auch gerne mal als Stone of Destiny, also Schicksalsstein, bezeichnet, der stammt nämlich gar nicht aus England, sondern eigentlich aus Schottland. Und wenn man der schottischen Nationalmythologie glauben will, dann geht die Geschichte sogar noch viel weiter zurück. Und zwar nicht nur bis zum Anbeginn des schottischen Königreichs, das wäre ja fast noch zurückhaltend. Nein, die Geschichte soll zurückgehen bis ins Alte Testament. Und auch das, oder gerade das, ist dann auch ein Grund, warum sich etwas später ein paar betrunkene schottische Studenten des Schicksals dieses Steins annehmen sollten. Aber der Reihe nach. Wenn wir nun versuchen, die Geschichte dieses doch bemerkenswerten Gegenstands, dieses Steins nachzuvollziehen, dann werden wir schnell sehen, dass es hier um mehr geht als eben nur einen Stein. Beginnen wir mal mit dem Offensichtlichen. Der Stein von Scone trägt natürlich jetzt mal nicht zufällig seinen Namen. Er trägt seinen Namen, weil er bis ins Mittelalter in der Scone Abbey, das ist im Osten Schottlands, aufbewahrt wurde. Auch dort wurde er schon als Krönungsstein der schottischen Könige benutzt und das heißt, dass der zukünftige König Schottlands damals für seine Krönung zu dieser Kapelle in Scone reisen musste, sich dort auf den Stein setzen musste und damit erst offiziell gekrönt war. In der nationalen Mythologie, habe ich aber schon gesagt, in Schottland fängt die Sache bei weitem nicht hier an. Der Stein soll in dieser Lektion überhaupt schon im frühen Mittelalter als Krönungsstein benutzt worden sein, also in den Vorläufern des schottischen Königreichs und da noch im Westen Schottlands, an der Westküste. Noch früher soll der Stein dann über Irland nach Schottland gekommen sein und noch davor reiste er quer durch die Weltgeschichte, durch die antike Weltgeschichte auch, war angeblich in Ägypten und sogar im Heiligen Land. Letztendlich wird sogar behauptet in dieser Erzählung, das ist jetzt ein wenig glaubwürdiger Teil, dass Jakob, einer der Gründungsväter, Erzväter des Judentums, auf diesem Stein geschlafen und ihn als Kopfkissen verwendet haben soll. Und ich meine, wir können uns wahrscheinlich einigen, dass diese Story nicht nur wegen der fragwürdigen Bequemlichkeit eine etwas weit hergeholte ist. Aber gut, das soll uns nicht weiter aufhalten, denn wirklich interessant wird die Geschichte dieses Steins ja ohnehin erst dann im 13. Jahrhundert. Denn da wurde der Stein von Scone gestohlen. Und jetzt Quizfrage. Wer könnte denn ein Interesse daran gehabt haben, einen Stein von den Schotten zu stehlen? Na klar, natürlich die Engländer. Und so geschah es auch. Im Jahr 1296, da marschierte der englische König Edward I., nicht ganz zufällig übrigens bekannt als der Schottenhammer, bei seinen Nachbarn im Norden ein und neben allen möglichen Gräueltaten, die man sich wunderbar übrigens im Film Braveheart mal wieder reinziehen kann, natürlich ohne jegliche kinematografische Übertreibung, ließ der gute Edward bei der Gelegenheit eben auch die Scone Abbey angreifen, um diesen Krönungsstein zu stehlen und mit nach London zu nehmen. Dort hat er ihn dann sehr schnell in einen Thron einbauen lassen und schon Edwards Nachfolger wurde auf genau diesem Thron zum König Englands gekrönt. Man kann sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, dass diese Aktion für die Schotten nicht sonderlich erfreulich war. Und über die Jahrhunderte danach versuchten schottische Politiker immer wieder diesen Stein tatsächlich auch zurückzuholen. Aber über all die Jahre hinweg, und zwar auch nach der Vereinigung Englands und Schottlands zum Vereinigten Königreich noch, konnten sie an dieser Tatsache nichts ändern und der Stein von Scone blieb in der Westminster Abbey verlagert. Diese Lage änderte sich erst ziemlich spät und zwar im Jahr 1950. Und auch da war es natürlich jetzt nicht so, dass einfach die britische Regierung ihre Meinung geändert hätte und den blöden Stein einfach zurückgegeben hätte. Ich meine, da hätte ja irgendjemand in England seinen Stolz runterschlucken müssen und sind wir uns mal ehrlich, das entspricht wirklich nicht der englischen Natur. Sondern vielmehr nahmen in diesem Jahr 1950 ein paar schottische Studenten die Sache selbst in die Hand. Diese 4 Studenten von der Glasgow University, die trafen sich recht regelmäßig und wie man das als Student eben so tut, in einem Pub der Stadt und sie diskutierten dort sehr viele unterschiedliche Themen, aber unter anderem sprachen sie dort auch über Fragen von Politik und Nation. Die 4 verstanden sich allesamt als schottische Patrioten und irgendwann, nach wohl ein paar Bierchen, beschlossen sie gemeinsam nach London zu fahren, um den Stein von Scone nach Hause zu bringen. Es konnte doch nicht sein, so ihre Meinung, dass dieses Symbol Schottlands in der weit entfernten englischen Hauptstadt vergammelte. Ja, und diese Idee, die mag nach ein paar Pints im Pub wahrscheinlich ganz gut geklungen haben, aber die meisten Menschen hätten den Irrsinn dieses Plans am nächsten Tag wohl erkannt und die Sache dann nicht weiter verfolgt. Aber nicht diese 4. Nein, am Weihnachtstag 1950, am 25. Dezember, stiegen die 4 tatsächlich in ihr Auto und machten sich auf den langen Weg in Richtung London. Und so unfassbar es klingt, dort angekommen gelang es den 4 tatsächlich, unerkannt in die Westminster Abbey einzudringen, den 150 Kilo schweren Stein aus dem Thron zu heben, zum Auto zu tragen und damit einfach schnurstracks zurück nach Norden zu verschwinden. Und trotz einer ausgewachsenen Suchaktion am nächsten Tag und dem Eingriff von Scotland Yard schafften es die Studenten offensichtlich, damit bis nach Glasgow zu kommen. Mit einem 150 Kilo schweren Stein im Gepäck. Ja, und genau an dem Punkt verlieren wir die Spur des Steins aber auch schon wieder. Ganze 4 Monate lang ist der Stein einfach verschwunden und dann erst im Frühjahr 1951 kommt bei Scotland Yard ein anonymer Hinweis ein und ja, ihnen wird im Prinzip der Standort des Steins verraten. So kam der Stein dann letzten Endes nach London zurück und man sollte aber dazu sagen, nicht ganz unbeschädigt. Die Studenten haben den Stein offensichtlich bei ihrer Aktion in 2 Teile gebrochen. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das anstellt bei 150 Kilo. Es gelang ihnen. Und dementsprechend musste man ihn auch erstmal wieder ein bisschen kitten. Aber trotzdem kam die Rettung gerade rechtzeitig eigentlich. Denn 3 Jahre später wurde dann ja immerhin Königin Elizabeth darauf gekrönt. Und es hätte dann ja doch eher peinlich werden können, wenn der Stein einfach weg gewesen wäre. Es dauerte nach dieser Krönung nochmal über 40 Jahre. Aber dann 1996, und zwar genau 600 Jahre nach dem Diebstahl des Steins durch Edward III., wurde der Stone of Scone dann tatsächlich offiziell an Schottland zurückgegeben und seitdem kann man ihn im Schloss von Edinburgh, im Edinburgh Castle, bewundern. Oder zumindest ist das die offizielle Version der Geschichte. Die Frage ist, stimmt diese Version? Die Geschichte um den Stein kann man nämlich auch ganz anders erzählen. Und seit den 1950er Jahren und seiner Rückkehr nach London gibt es alle möglichen Gerüchte über die tatsächliche Begebenheit dieses Weihnachtstages, was da tatsächlich geschehen ist und was auch mit dem Stein geschehen ist. Angeblich sollen es nämlich die diebischen Studenten selbst gewesen sein, die dem Scotland Yard den Tipp, den Anonymen, gegeben haben. Und in den 4 Monaten davor, wo dieser Stein verschwunden war, da haben die natürlich eine Kopie anfertigen lassen. Und diese Kopie haben sie eben dann selbst Scotland Yard zugespielt. Der echte Stein von Scone soll also immer noch in Schottland sein, wenn man der Geschichte folgt. Und wo könnte es anders sein? Natürlich genau in jener Bar, in der die 4 diesen Plan ursprünglich ausgeheckt haben. Ja, und tatsächlich, wenn man in Glasgow in die Arlington Bar geht, dann ist da noch heute so ein Stein zu sehen und auf den passt die Beschreibung doch ganz genau. Andere sagen wiederum, dass der echte Stein nach wie vor in Scone steht. Weil auch die Mönche damals, 1296, waren ja nicht blöd und haben Edwards Männern ebenfalls nur eine Replik des Steins gegeben. Und der echte ist für immer dort geblieben. Und auch dort, wenn man zur Scone Abbey fährt, wird man einen Stein vorfinden, direkt vor der Kirche, beschriftet als eine Kopie. Letztendlich ist die Frage nach der Echtheit des Steins aber fast eine nebensächliche. Die Tatsache, dass der Stein, dem da ja eine mehrtausendjährige Geschichte gedichtet wird und um den sich Schottland und England seit Jahrhunderten streiten, ja sogar aus einer Kirche stehlen, diese Tatsache, dass es solch eine Bedeutung für diesen Stein hat, die erzählt eine ganz andere Story, oder? Der Stein, egal ob jetzt echt oder nicht, der ist doch schon lange zu einem Symbol geworden. Der Stein wurde mit der Zeit zu einem Symbol der schottischen Nation, die ihre Unabhängigkeit von London zu bewahren versucht. Und gleichzeitig wurde er aber auch zu einem Symbol der britischen Monarchie, die ihn ja immerhin als Teil der Krönungszeremonie verwendet. Und bei so vielen Verwicklungen, dann ist es eigentlich am Ende egal, ob der Stein von Scone im Edinburgh Castle liegt oder ob er in der Scone Abbey oder in der Arlington Bar liegt und welcher davon jetzt echt ist. Da geht es doch eigentlich um viel mehr und wenn man sich so weit von der Realität entfernt, wie diese Mythen, die sich da um den Stein gebildet haben, ja, da ist Hopfen und Malz verloren, man könnte sich ja über alles streiten. Aber zumindest hat dieser Stein eine Sache ganz sicher gebracht, denn zumindest eine Bar in Glasgow hat jetzt eine spannende Geschichte zu erzählen, ihren Gästen. Und ganz im Sinne dieses Buches könnte man damit ja sagen, Ende gut, alles gut. Die 4 Studenten waren nun zwar gewissermaßen die Helden der letzten Geschichte, aber am Ende haben sie wenig Dauerhaftes hinterlassen, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass man gar nicht genau weiß, was mit dem echten Stein passiert ist. Und ja gut, sie haben wahrscheinlich zumindest einen glücklichen Barbesitzer hinterlassen, aber ansonsten war ihre Wirkung auf die Geschichte überschaubar. Ein anderer Trunkenbold der Vergangenheit ist in der Hinsicht aber dann doch um einiges erfolgreicher und ist trotzdem, und ähnlich wie die Studenten heute, kaum noch bekannt. Was vielleicht noch tragischer ist, ist, dass seine Kunst auch heute noch immer nicht von allen anerkannt ist und trotzdem mehr oder weniger omnipräsent. Aber gut, ich meine, Kunst ist ja bekanntlich nun mal Ansichtssache und was für den einen eine Meisterleistung ist, ist für den anderen immer noch nur das nutzlose Gekritzel eines Möchtegerns. In der Kunst, um die es in dieser Geschichte gehen soll, das ist Street Art im weitesten Sinne, Graffiti im etwas engeren Sinne und eigentlich das Tagging im ganz speziellen Sinn, ist dieses Problem ganz besonders ausgeprägt und nichts erzürnt einen gestandenen Street Artist mehr, als wenn sein Werk von irgendeinem dahergelaufenen Sprayer verunstaltet wird. Und das eben ganz besonders natürlich, wenn der einfach nur seinen Namen dort hinterlässt, was man in der Fachsprache als Taggen bezeichnet. Aber die Künstler sollten das, finde ich, nicht ganz so eng sehen, denn auch das Taggen blickt auf eine ganz stolze Tradition zurück und das hat eben mit dem Helden unserer nächsten Geschichte zu tun. Darf ich dir vorstellen, Joseph Kisselak, der erste Tagger der Geschichte und Graffiti-Meister der Biedermeierzeit. Es ist nicht furchtbar viel über diesen Joseph Kisselak bekannt. Er wurde wohl irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts in Wien geboren. So ganz sicher ist man sich bei seinem Geburtsjahr nicht, aber so oder so war es wahrscheinlich keine allzu tolle Zeit für eine sorgenfreie Kindheit. Immerhin ist nur 10 Jahre vor der Geburt des kleinen Josef in Frankreich die Revolution ausgebrochen und bald zog ganz Europa dann in den Krieg gegen Napoleon. Da will nochmal einer sagen, die Kinder von heute hätten es schwer. Naja, Reizüberflutung, ich weiß schon. Ganz so wenig Glück hatte der junge Josef aber gerade für diese Zeit dann doch nicht, denn immerhin kommt er zumindest aus einer gestandenen österreichischen Beamtenfamilie. Und das Beamtentum, möchte ich dich erinnern, ist noch heute das höchste Ziel eines jeden Österreichers. Kiselaks Vater arbeitete bei der K&K Privat-, Familien- und Vitikal-Vorkassen-Oberdirektion. Einer Wiener Behörde damals und wohl ja, starkem Anwärter auf das unnütz längste Wort der deutschen Sprache. Kurz nach der Niederlage Napoleons bei Waterloo und dem schon laufenden eigentlich Wiener Kongress, den Kiselak sicher auf die eine oder andere Art miterlebt hat, schloss er dann das Gymnasium ab mit der Matura und damit eigentlich hat er jetzt die besten Voraussetzungen schon mal erfüllt, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Beamter zu werden. Und klar, die Geschichte hätte sich jetzt auch ganz anders entwickeln können. Kiselak hätte ein ganz langweiliges und typisches Bürokratenleben antreten können und dafür war es damals ja auch eine gute Zeit. Österreich war inzwischen in den Biedermeier eingetreten und das war eine Zeit, in der es nicht so wichtig war, was genau man im Leben denn jetzt tat. Wichtig war, dass man es leise tat und unauffällig und dabei möglichst eben kein Aufsehen erregte. Wie gemacht für einen Beamten. Aber trotzdem entschied sich der junge Kiselak erstmal gegen das ruhige Leben und schrieb sich erstmal auf der Uni Wien für Philosophie ein. Ein Philosophiestudium war übrigens damals schon, was es heute noch ist, eine Ausrede, um nur ja nicht arbeiten zu gehen. Für viele zumindest. Nach ein paar erfolglosen Semestern brach Josef das Studium dann aber auch schon wieder ab und sein Vater hatte ihm dann in der Zwischenzeit tatsächlich einen Job in seiner Behörde verschafft. Und auch der Job ist etwas, was Philosophiestudenten oder andere Studenten heute noch zur Genüge kennen. Es war ein unbezahltes Praktikum. Josefs Zeit in der Vitalfondskassen-Oberdingsbums verlief trotz allem großartig. Es gefiel ihm das sogar so gut, dass er nach 7 Jahren, man betone, 7 Jahren immer noch als Praktikant dort tätig war. Er war zwischenzeitlich zwar mal für eine Stelle als Assistent vorgesehen, beziehungsweise hat sich zumindest beworben, wurde letzten Endes dann aber abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass man anderen Bewerbern nicht noch länger eine unbezahlte Praktikantenstelle zumuten konnte. Was für Josef sicher vollkommen verständlich war. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1825. Unser Josef geht recht rapide auf die 30 zu und hat im Leben, wenn wir mal so das zusammenfassen, noch nichts erreicht. Ein gescheitertes Studium, 7 Jahre als Praktikant in der Behörde des Vaters, Ehefrau war auch keine in Sicht. Da ist es kein Wunder, dass er unter diesen Umständen gern mal einen Heben ging. Bei einem dieser geselligen Trinkabende am Wiener Spittelberg kam es dann zum alles verändernden Moment im Leben des Kiselak. Er und seine Freunde schlossen da nämlich im Rausch eine Wette ab, in der Kiselak behauptete, er könne innerhalb von 3 Jahren im gesamten Habsburgerreich zur Berühmtheit werden, und zwar ohne eine Straftat zu begehen oder eine neue Suizidmethode zu erfinden, wie er natürlich betonen musste. Denn auch wenn es für den lieben Josef nicht sonderlich schwer gewesen sein müsste, dürfte eine neue Suizidmethode zu erfinden, er war ja immerhin ein Wiener, überlegte er sich etwas Ausgefalleneres. Noch im selben Jahr zog er los auf eine mehrjährige Wanderung durch Österreich. Dabei hatte er wahrscheinlich 2 Motive, um eben diese Berühmtheit zu erlangen und die Wette zu gewinnen. Einerseits verfasste er ein Buch über diese Abenteuer. Reiseberichte waren im Biedermeier sehr angesagt. Auch hier, wir haben ja schon im vorletzten Kapitel über die Grand Tour gesprochen. Das war ja immer noch etwas, was relevant war und gerade Reiseberichte waren etwas, die gut ankamen. Und damit konnte man auch relativ schnell zur Berühmtheit werden. Blöd war für Josef nur, dass er als Schreiber ungefähr so begnadet war wie als Student und dementsprechend niemand wirklich viel Interesse an seinen sogenannten Skizzen einer Fußreise durch Österreich und der Titel geht noch ewig weiter mit allen Orten, wo er so war. Das wollte niemand so wirklich lesen. Aber Josef hatte da noch einen Ersatzplan. Er hatte nämlich auf seinen Reisen auch immer Tinte und einen Pinsel, einen dicken Pinsel mit dabei. Und wo er auch hinkam, begann er seinen Namen, einfach nur Kisselak, gut sichtbar an irgendwelchen Orten zu hinterlassen. Das machte er dann eben 3 Jahre lang, zog durch Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Bayern und Tirol und hinterließ überall an Wänden, an Mauern und wo es sich eben anbot, sein Markenzeichen. Den eigenen Nachnamen in fetter, schwarzer Schrift. Nach einem Jahr mussten seine Saufkumpanen in Wien schon eingestehen, dass er die Wette gewonnen hatte. Nachrichten über diesen Kisselak-Schriftzug machen im ganzen Land schon die Runde und von der Wachau bis ins Tiroler Hochgebirge wurden seine Tags schon gesichtet. Die Presse rätselte laut über die Hintergründe und immerhin sprechen wir hier um eine Zeit 150 Jahre vor Aufkommen des modernen Graffiti. Da ist diese Rätselei in den Medien schon auch verständlich. Er hat also geschafft. Allzu glücklich machte Kisselak sein neuer Ruhm und die gewonnene Wette aber doch nicht. Im Jahr 1828 kam er dann aus Passau zurück nach Wien und nur 3 Jahre später starb Kisselak im Alter von knapp über 30 an der Cholera. Der Legende nach hat er sich die Krankheit sogar absichtlich zugezogen, indem er sich einfach weigerte, die Stadt zu verlassen. Und er nahm dann auch noch ganz gezielt ungewaschenes Obst zu sich, um ja sich bestmöglich zu infizieren. Man könnte also sagen, geht doch, ne? So hat der am Ende tatsächlich noch eine neue Suizidmethode erfunden. Kisselaks Erbe ist aber noch bis heute zu sehen. Es gibt nach wie vor Tagger, aber auch seine selbst erstellten Tags sind bis heute sichtbar. An einer Felswand in der Wachau prangt sein Schriftzug noch immer. Und auch in Wien gibt es noch einige dieser Schriftzüge, wobei viele davon von Nachahmern sind, die einfach ebenfalls Kisselak hingeschrieben haben, auch schon im 19. Jahrhundert. Dadurch kennt man ihn bis heute in gewissen Kreisen und mit der Zeit kam auch eine ganze Legendenbildung mit dazu. Zum Beispiel wird einer Geschichte nach auch behauptet, dass der Kaiser persönlich, Kaiser Franz I., Kisselak mal zu sich gerufen hätte und ihm befohlen hätte, doch endlich mit der elenden Schmiererei aufzuhören. Kisselak hat natürlich dann sofort Besserung geschworen und ja, ein paar Stunden später schaute dann der Kaiser auf seinen Tisch, auf seinen Arbeitstisch und was fand er dort? In großer Schrift eingraviert, Kisselak. Bewegen wir uns als nächstes doch vielleicht zu einer anderen Konstante der Menschheitsgeschichte, die auch eng mit dem Alkohol verbunden ist, und zwar sind das Volksaufstand und Revolution. Denn immer wieder, ist glaube ich klar, haben sich Menschen erhoben in der Vergangenheit, um gegen die Zustände im Staat zu revoltieren und nicht ganz so selten, oder zumindest immer wieder mal, hat das radikale Veränderungen mit sich gebracht. Die glorreiche Revolution in England ist da so ein Beispiel dafür, die Französische Revolution, die Oktoberrevolution und so einige mehr. Manchmal sind die Menschen aber auch für die wirklich wichtigen Dinge im Leben aufgestanden und das war eben nicht für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nein, manchmal sind die Leute aufgestanden für Bier, Zocken und Sport. Begeben wir uns da mal zuerst ins Konstantinopel des Jahres 532 nach Christus. Das Römische Reich ist zu dem Zeitpunkt im Westen kurz davor untergegangen und Byzanz, also Rom im Osten, machte sich jetzt daran, dieses Erbe irgendwie zu bewahren, zumindest im Osten. Ne? Zu der Zeit war eigentlich der bekannteste oströmische Kaiser an der Macht, nämlich Justinian. Und auch wenn der das so gern gehabt hätte und das heute vielleicht so wirkt, war er nicht vollkommen allmächtig. Er war beim besten Willen nicht Herrscher von Gottes Gnaden und es gab in Konstantinopel so einige mächtige Gruppierungen, die enormen Einfluss auf seine Politik ausübten. Man nannte diese Gruppierungen damals die Zirkusparteien. In Wirklichkeit waren das aber eher die Hooligan-Clubs der örtlichen Wagenlenker. Also man kann sich vorstellen, was für Genossen das waren. Es existierten 2 große dieser Clubs, wegen der 2 Teams der Wagenlenker, und die wurden relativ faul benannt, die Blauen und die Grünen. Tja, an einem von denen zumindest führte in Konstantinopel politisch kein Weg vorbei, auch für Justinian nicht, und der hat sich, als er noch am Weg zum Kaiser war, auf die Blauen gestützt, die ihm seine Macht eben sichern sollten. Soweit war das eigentlich alles noch sehr gewöhnlich. Untypisch und problematisch wurde es aber erst, als Justinian dann mal Kaiser war, da wandte er sich dann gegen beide Zirkusparteien, also auch gegen seine Blauen, wollte deren Macht quasi einschränken und das endete schnell in einem ausgewachsenen Volksaufstand. Denn, ja, wir sprechen ja immerhin über Hooligan-Clubs. Die Zirkusparteien waren aber auch wirklich ein sehr aufmüpfiger Haufen damals. Also die Blauen unterstützten den Justinian zwar ursprünglich, aber gleich nach seiner Kaiserwahl zogen sie sich nicht einfach zurück und ließen ihn in Ruhe, sondern sie wollten, dass er auch noch einige ihrer Forderungen durchsetzt oder viele ihrer Forderungen. Und so zogen sie, nachdem sich der Kaiser gegen sie gewandt hat, Anfang 532 gemeinsam mit den Grünen durch die Straßen der Stadt, um gegen die hohen Steuern zu demonstrieren, zumindest war das der offizielle Aufhänger, und damit begann dann schließlich die Eskalation zum Volksaufstand. Justinian nahm nämlich in einem Anflug von Größenwahn einfach die Anführer der Parteien gefangen von beiden und ließ einige der höheren Mitglieder sogar hinrichten. Bei einigen anderen hat er das zwar auch versucht, aber da sind einfach die Stricke gerissen, was zumindest kein allzu vielversprechendes Zeichen ist. Kurz darauf, während eines der monatlichen Wagenrennen im Hippodrom, haben dann die Menschen in ihrer Masse Justinian um Gnade gebeten für diese Anführer und der ignorierte das aber kurzerhand und damit, wirklich endgültig damit, kippt die Stimmung in Konstantinopel. Die Mitglieder dieser Clubs, aber auch das einfache Volk, taten nun, was zumindest die Hooligans am besten konnten. Sie legten nämlich ihren Zwist beiseite und sie verbündeten sich gegen den Kaiser. Tausende Sportfans außerhalb dieser zwei Clubs waren sofort auf ihrer Seite und so zog man pöbelnd durch die Stadt. Diese Rebellion erhielt dann auch bald einen Namen. Man nennt sie noch heute den Nika-Aufstand nach dem altgriechischen Wort für Sieg. Das war reichlich optimistisch, könnte man sagen. Und, naja, war es tatsächlich auch, aber zumindest hat es erstmal so gewirkt, als wäre das doch recht erfolgversprechend, denn schon bald waren die ersten Häuser im Palastviertel Konstantinopels in Flammen und es schien, als würde sich diese Rebellion durchsetzen. Aber Justinian wäre eben nicht Justinian, wenn er nicht einen anderen Ausweg gefunden hätte. Und letzten Endes rief er schlussendlich einfach die Armee. Und während eines weiteren Wagenrennens, warum sollte man das auch absagen, gingen dann die Truppen in die Stadt, ins Stadion vor und metzelten eine Menschenmasse von fast 30.000 Leuten nieder. Ja, das heißt, letzten Endes hat die Staatsmacht dann doch gesiegt in diesem Aufstand der Hooligans für was auch immer die standen. Aber man könnte auch argumentieren, sie haben nur kurzfristig gesiegt oder die Staatsmacht hat nur kurzfristig gesiegt. Denn, ja, Sport gibt es heute in Istanbul ja noch zur Genüge. Von römischen Kaisern habe ich zumindest in der letzten Zeit nicht mehr so viel gehört. Aber gut, Wagenrennen, Hooligans, größenwahnsinnige Kaiser, das ist jetzt zwar alles schön und gut, aber wir sind ja hier immer noch in einem Buch über Alkohol und es gibt natürlich Wichtigeres im Leben als den Sport und das Spiel. Das Bier zum Beispiel. Und genau darum geht es im nächsten Beispiel eines Aufstands, und zwar im sogenannten St. Scholastica Day Riot im Oxford des Jahres 1355. Da begegnen uns wieder einige Dinge, die sich bis heute eigentlich nicht wirklich geändert haben. Es geht wieder um trinkwütige Studenten, es geht um Stadtbewohner, die von denen genervt sind, und es geht um eine zünftige Kneipenschlägerei. Oh ja, und nebenbei geht es um fast 100 Tote und Folgen, die noch 500 Jahre lang zu spüren waren. Dabei begann aber alles ziemlich unschuldig. Es war eines Winterabends im Jahr 1355, dass ein paar Studenten der Oxford University in eine Kneipe der Stadt gehen und sich zur Abwechslung mal so richtig einen hinter die Binde gießen wollten. Da haben sie dann sich gesetzt, ihr Bier bestellt. Alles schien ganz normal, doch als sie das Getränk an ihre Lippen führten, mussten sie mit Schock feststellen. Das Bier schmeckte gar furchtbar. Es war warm, es war gleichzeitig bitter und süß, es war dickflüssig. Also ein englisches Bier, könnte man sagen. Aber gut, es war offensichtlich sogar unter den Standards der Zeit und sie taten eben, was ein wohlerzogener Student eben so tut. Sie standen auf, gingen zum Kneipenbesitzer und schütteten ihm bei der Gelegenheit gleich den ganzen Drink ins Gesicht, bevor sie dann in eine zünftige Schlägerei übergingen. Je nach Überlieferung der Geschichte war jetzt dieser Kneipenbesitzer auch gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Oxford oder sonst hat er den auf jeden Fall kontaktiert. Und am nächsten Tag ging dann eben dieser Bürgermeister zum Rektor der Uni und verlangte die Festnahme der beiden Studenten. Das hätte nämlich der Rektor genehmigen müssen, weil die Universitäten unterstanden ihrem eigenen Recht, aber andere Zeiten wahrscheinlich. Dieser Rektor war eindeutig und stramm auf der Seite der Studenten. In einem Akt universitärer Loyalität, wie man sie heute einfach nicht mehr findet, verteidigte er sie und ganz im Gegenteil, er ließ sie nicht festnehmen, sondern er machte einen Aufruf zu einer Demonstration durch das Stadtzentrum in Unterstützung für diese Studenten. Ja, spätestens hier geht es ziemlich bergab mit der zwischenmenschlichen Harmonie in der Stadt Oxford. Es zogen an diesem Nachmittag dann hunderte Studenten durch die Stadt, um eben für ihre Säuferkollegen zu demonstrieren und dagegen zu demonstrieren, wie unfair sie denn behandelt worden waren in diesem Pub. Die Stadt wiederum, beziehungsweise der Bürgermeister / Barkeeper, wir wissen es nicht, antwortete ihrerseits mit einem Volksaufstand und brachte aus dem ganzen Umland Bewohner nach Oxford, um sich eben den Studenten entgegenzustellen. Am Ende des Tages, ich habe es schon angekündigt, waren 63 Studenten und 30 Stadtbewohner tot. Und das alles wegen eines schlechten Biers, wodurch allen auffallen hätte können, dass sie sich immer noch in England befanden. Aber na gut. Am Ende landete dieser Akt sogar auf dem Tisch des Königs, Richard III. Und der gab wiederum, ohne wirklich jetzt lange zu zögern, der Universität recht, sodass dann diese ganze Story noch ziemlich lange Folgen haben würde. Nämlich von da an musste jedes Jahr der Bürgermeister der Stadt Oxford mit seinen gesamten Ratsmitgliedern jährlich an dem Jahrestag des Massakers eben in Demut durch die Straßen der Stadt ziehen und einen Penny an die Uni zahlen für jeden der toten Studenten. Also 63 Pennies. Das taten die Bürgermeister und Ratsmitglieder dann noch bis 1825, also doch eine ganze Weile lang. Irgendwann hat sich dann aber ein Bürgermeister einfach geweigert. Andere Resultate oder Folgen dieses Riots sind aber bis heute spürbar, denn wenn man nach Oxford geht, wird man immer noch sehen, dass es getrennte Lokale gibt für die Studenten und für die Bürger der Stadt. Die wissen wahrscheinlich, warum. Also ein Volksaufstand mit 100 Toten fast, nur für Bier, das ist ja schon mal ziemlich gut, aber wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn es um den süßen, süßen Gerstensaft geht, dann kann man einem Land so schnell nichts vormachen und muss eigentlich jetzt auf jeden Fall mal dorthin springen, nämlich nach Bayern. Denn die Bajuwaren haben in der Geschichte schon öfter mal bewiesen, dass sie keinen Witz verstehen, wenn es um das Bier geht. Und ein ganz berühmter Fall davon ist die sogenannte Münchner Bierrevolution von 1844. In dem Jahr machte der König von Bayern Ludwig nämlich einen folgenschweren Fehler. Er wagte es, die Steuer auf Bier und damit den Bierpreis um einen Pfennig zu erhöhen. Gut, ein Pfennig, das war auch damals nicht sonderlich viel, aber die Leute der Stadt, die sahen das nicht gerne. Und er hätte das sich durchaus zweimal überlegen sollen. Bevor sich der König versehen sollte, waren 2000 Bürger auf den Straßen Münchens versammelt und am Laufe des Tages stürmten sie sogar die Brauereien der Stadt, um all das Bier gefangen zu nehmen. Die Bayern sind eben sonst vielleicht ganz gemütliche Leute, aber man merkt schon, wenn es um den Bierpreis oder das Bier an sich geht, da ist so ein Volksaufstand schnell mal das einzig angebrachte Mittel. König Ludwig, ganz ähnlich eigentlich wie Kaiser Justinian, viele Jahrhunderte vor ihm, plante jetzt trotzdem nicht so schnell klein beizugeben und er rief das Militär in die Stadt, um endlich wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Jetzt kannst du aber dreimal raten, was als nächstes geschah. Denn natürlich, als das Militär in die Stadt kam, die Brauereien stürmte, um diese Besetzer rauszuschmeißen, Ja, das Bier ist den Soldaten immer näher als der Sold. Sie haben sich einfach hingesetzt und mit den Besatzern ein Bier getrunken. Letzten Endes blieb also dem König eigentlich nichts übrig, als seine Erhöhung wieder zurückzunehmen. Und das tat er dann auch. Ein paar Monate später sogar senkt König Ludwig den Preis des Biers oder die Steuer sogar, um, jetzt ein Zitat von ihm, dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten. Damit hat Ludwig später aber doch ein bis heute gültiges Geheimnis der bayerischen Politik für sich entdeckt. Denn solange es günstiges Bier gibt, kann man sich als Regent sicher fühlen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bayerische Politiker gerade in der CSU so gerne ihre Reden in Bierzelten abhalten. Und wie gesagt, hat das durchaus auch noch heute seine Richtigkeit. Damals, in der Bierrevolution, sahen es aber noch nicht alle so. Und es gab durchaus auch Hoffnungen, dass diese Revolution zu mehr werden könnte als nur ein Kampf um das Bier. Friedrich Engels hat sogar davon gesprochen, dass diese Revolte zu einem breiteren Aufstand und am Ende zum Kommunismus in Bayern führen könnte. Aber okay, also, da war der liebe Engels ebenso realitätsnah wie alle anderen Kommunisten auch. Allzu schnell kam die kommunistische Revolution dann doch nicht nach Bayern, aber Grund für Aufstand bot das Bier den Münchnern und den Bayern dann doch immer wieder. Das Revolutionsjahr 1848 begann in München zum Beispiel mit dem Bierpreis und als 1918 dann tatsächlich die Rote Revolution über das Land hinwegfegte, begann auch die, wo auch sonst, in einem Bierkeller. Die Revolutionsfreude damals äußerte sich übrigens auf eine sehr typisch bayerische Art. Ein Sozialdemokrat hat die Stimmung damals so zusammengefasst und ich versuche es jetzt mal auf gescheiden Borisch zu zitieren. Naja, Genossen, dann machen wir heute eine Revolution, dass er Ruhe ist. Ja, Ruhe gibt es in Bayern heute noch zur Genüge, Bier auch. Die Rote Revolution ging dagegen nach ein paar Monaten wieder unter. Vielleicht war das dann doch ein bisschen zu ungemütlich. Damit sind wir dann auch schon bei einem Land oder einer Region, wohl Ansichtssache, von dem wir in diesem Buch jetzt nicht mehr wegkommen sollen. Denn wie so eine Geschichte über Alkohol in der Vergangenheit und wie sie uns Menschen geprägt hat, ja fast notgedrungen, wie gesagt, auf den britischen Inseln beginnen muss, so muss sie meiner Meinung nach fast zwangsläufig in Bayern enden. Denn Bayern ist in der Welt zwar für so einiges bekannt, ne? Lederhosen, Jodeln, BMW und so weiter. Einen besonderen Einfluss auf sein Bild in der Welt hat aber sicher das Bier. Und da hängt so einiges mit dran. Also das bayerische Reinheitsgebot, das Oktoberfest, das Hofbräuhaus, die Biergärten und so weiter und so fort. Vieles von dem, was man eben mit München, mit Bayern als Urlaubsland, als Kulturlandschaft vielleicht verbindet, ist irgendwie mit Bier verbunden. Und das klingt auch nur auf den ersten Blick oberflächlich und hat mit der Geschichte vielleicht nur auf den ersten Blick nichts zu tun. Denn all das ist etwas, was in Wirklichkeit doch schon relativ alt ist und die Geschichte Bayerns sehr stark geprägt hat. Und deswegen sollte man sich das durchaus mal ein bisschen näher anschauen, wie das Bier Bayern genau geprägt hat. Man muss ja auch sagen, letzten Endes geht es dabei immer auch um eines, es geht dabei auch immer um das liebe Geld. Die Erfolgsgeschichte des Biers in Bayern ist dabei erstmal eine ziemlich unwahrscheinliche. Über Jahrhunderte hinweg war Bayern ja in erster Linie noch ein Weinland. Spätestens seit der Römerzeit gab es im heutigen Freistaat überall Wein und der wurde auch mit Begeisterung getrunken. Und wenn man sich das recht warme Klima in weiten Teilen Bayerns anschaut, dann ist das ja auch keine abwegige Idee. Bier, das war im Mittelalter erst viel weiter nördlich zu finden, wo man halt einfach Wein auch gar nicht mehr anbauen konnte. Und die Hansestädte, dort gehörte das zu den Grundnahrungsmitteln und es waren vor allem die Hansestädte, in denen Bier in großer Menge auch produziert wurde. Die Stadt mit den meisten Brauereien im heutigen Deutschland war im Mittelalter nämlich Hamburg und das war dann relativ dicht gefolgt von anderen Hansestädten, während man im Süden in erster Linie eben Wein trank und vielleicht eine Ausnahme nur für die Mönche machen kann, die auch damals schon im größeren Ausmaß Bier getrunken haben. Der Legende nach liegt das übrigens daran, dass Bier im Gegensatz zu Wein auch satt machen soll und das eben in der Fastenzeit für die Mönche recht praktisch war. Andererseits kann jeder, oder zumindest kann ich das bestätigen, wenn man mal auf dem Münchner Nockherberg war für das Starkbierfest im Frühjahr, dann kann man wahrscheinlich bezeugen, dass das auf leeren Magen gar nicht mal so eine gute Idee ist, wie das gerne dargestellt wird. Also, wir können mal sagen, in der breiten Masse spielte das Bier bis ins Mittelalter in Süddeutschland und damit auch in Bayern keine wirklich große Rolle. Das ändert sich erst langsam dann im 16. Jahrhundert und das lag auch daran, dass das eine Zeit war, als erstmals in halbwegs annähernd gleichbleibender Getränkequalität dieses Bier hergestellt werden konnte. Trotzdem hatte Bier damals kaum etwas mit dem zu tun, was wir noch heute als in Anführungszeichen nach dem Reinheitsgebot gebrautes bayerisches Bier nennen würden. Wir kommen noch zum Reinheitsgebot. Zumindest kam damals das untergärige Bier auf und das untergärige Bier ist ja etwas, aus dem später das heute typische bayerische Helle werden sollte. Also im 16. Jahrhundert beginnt schon sehr vieles von dem, was die Entwicklung Bayerns hin zum Bierland dann auch prägen würde. Was aber schon immer noch ein Problem war, auch im 16. Jahrhundert, war, dass trotz an sich langsam besser werdender Qualität die Klasse, sagen wir mal, des produzierten Bieres sehr stark schwanken konnte. Und Brauer haben ja alle möglichen Inhaltsstoffe dem Bier auch hinzugefügt, das ohnehin eine recht trübe braune Brühe war damals. Hat manchmal sicher sehr gut geschmeckt, manchmal auch nicht so. Und jetzt irgendwann treten dann die bayerischen Herrscher auf den Plan, um diese Bierqualität eigenhändig sicherzustellen. Und mit dem 16. Jahrhundert beginnt eben diese Zeit, dass der bayerische Staat in Form der Herzöge in die Bierproduktion eingreift und diese Hochzeit zwischen bayerischem Staat, bayerischem Königtum und dem Bier ist etwas, was bis heute sich eigentlich nicht aufgehört hat. Es gibt ja immer noch staatliche Brauereien und es gibt auch immer noch Brauereien, die in den Händen der Wittelsbacher Königsfamilie sind in Bayern. Aber natürlich ging es der Obrigkeit jetzt nicht in erster Linie um die Qualität des Bieres, dass die Leute irgendwie einen guten Trunk haben konnten, das mag wichtig gewesen sein. Aber die wichtigste Qualität des Bieres war für den Staat natürlich, dass man es besteuern konnte. Und genau deswegen kamen dann auch die ersten Reglementierungen, die eben die Produktion von Bier gewissermaßen reglementieren, in gewisse Bahnen lenken und damit letzten Endes auch besteuerbar machen sollten. Denn natürlich, wenn etwas eingeschränkt ist, man nicht unter allen Umständen und ganz frei brauen konnte, dann war es auch leichter für den Staat zu kontrollieren, wer denn nun braute und denen auch zu besteuern. Genau in diese Art von Methode fällt dann auch die wohl berühmteste Regel, die in Bayern bezüglich des Biers jemals aufgestellt wurde, nämlich eben das sogenannte Reinheitsgebot des Jahres 1516. Damals freilich hat noch niemand dieses Reinheitsgebot so genannt und es ist auch nicht ein Dokument, in dem das einfach so drinsteht, sondern vielmehr war diese Brauregel Teil der bayerischen Landesordnung und wurde dort ja eigentlich eher so nebenbei erwähnt. Berühmterweise stand dann da, dass das Bier in Bayern doch bitte nur noch aus Wasser und aus Gerstenmalz unter Zugabe von Hopfen gebraut werden sollte. Wichtig war dabei einerseits, dass alle anderen Zusatzstoffe ausgeschlossen wurden. Vorher hat man ja noch alles andere auch dazu getan, neben Hopfen als Würzstoff, also dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Und das Zweite, was hier sehr wichtig ist, ist, dass man anderes Malz als Gerstenmalz ausgeschlossen hat, also zum Beispiel auch Weizenmalz, aber auch dazu kommen wir noch. Es gibt natürlich einen vierten Stoff im Bier, das muss man auch noch vorweg mal sagen, das ist die Hefe, aber das war damals schlicht und ergreifend noch nicht bekannt, das war ja alles wild fermentiert und irgendwie hat es halt funktioniert. Nebenbei, neben dieser Regel für die drei Grundinhaltsstoffe oder die drei exklusiven Inhaltsstoffe vielmehr, wurden auch noch Höchstpreise für das Bier in Bayern festgelegt und damit nähern wir uns jetzt auch schon wieder dieser Besteuerbarkeit natürlich. Diese Höchstpreise hatten ja auch diesen Zweck. Wenn man jetzt nach den Gründen für dieses Reinheitsgebot fragt, kann man verschiedene Antworten finden, die so in zwei Lager fallen. Entweder man ist Optimist oder Pessimist, ne? Die Optimisten würden jetzt schon sagen, dass es dabei in erster Linie für die Herzöge Bayerns um die Sicherung der Bierqualität ging, um eben neben Hopfen andere Kräuter auszuschließen, die ganz oft deswegen ja zugefügt worden sind, weil sie ihre eigenen Wirkstoffe nochmal mitbrachten. Das heißt, man hat ganz oft dem Bier neben Alkohol noch andere Rauschmittel beigemischt und dementsprechend war das eine Maßnahme, die auch die allgemeine Gesundheit zu fördern. Aber Optimisten würden dann auch noch sagen, dass auch diese Beschränkung auf die Gerste einen Sinn hatte, nämlich den, dass Weizen eben nicht mehr im Bier landen sollte, denn Weizen sollte für die Herstellung von Brot verfügbar bleiben und damit die Bevölkerung ernähren. Gut, das wäre ja erstmal ein recht hehres Ziel. Die Pessimisten, und ich habe es schon öfter durchklingen lassen, dass ich eventuell mich mit deren Argumenten ein bisschen eher anfreunden kann, sagen jetzt, dass das Reinheitsgebot doch in erster Linie mal eine steuerliche Maßnahme war, denn Bier war schon seit längerem eine der besseren Einnahmequellen der Kurfürsten, also zu dem Zeitpunkt noch nicht Kurfürsten, Herzöge, Entschuldigung, und mit einer Reglementierung konnte man eben das noch stärker vereinheitlichen und noch besser besteuern. Gut. Eines ist auf jeden Fall sicher, egal wem man da jetzt glaubt, ob man den Optimisten oder Pessimisten Glauben schenken will, dieses sogenannte Reinheitsgebot hatte erstmal ziemlich wenig Auswirkungen und wenige Jahrzehnte, wenn es überhaupt Jahrzehnte waren, nach diesem Erlass im Jahr 1516, wurde Bier in Bayern schon wieder mit allen möglichen Inhaltsstoffen gebraut und diese vier Grundstoffe wurden schon lange nicht mehr eingehalten. Die ganze Idee des Reinheitsgebots und auch der Name Reinheitsgebot kommt ja ohnehin erst viel später auf und das ist nicht ganz zufällig erst im 20. Jahrhundert in der Ära des Marketing. Aber etwas ist schon wichtig und da ist dieses angebliche Reinheitsgebot schon eines der ersten Beispiele dafür. Bayerische Herzöge begannen im 16. Jahrhundert damit, das Brauen zu reglementieren. Und das ist jetzt wichtig, denn wenn man mal anfängt, etwas zu reglementieren, dann hört man normalerweise als Staat auch nicht mehr so schnell auf. Und so war es auch in Bayern. Und es kommen dann immer wieder neue Gebote, neue Regeln, die dieses Brauwesen reglementierten. Es ist ja so, dass es immer noch tatsächlich einige Probleme gab. Und unter anderem war es schon so, dass die Qualität immer noch sehr stark schwankte und das lag auch daran, dass die Brauer halt jetzt in erster Linie untergärige Biersorten herstellten, aber man wusste es damals vielleicht noch nicht so ganz, man untergäriges Bier eigentlich nur bei recht kühlen Temperaturen, also im Winter, brauen konnte. Also folgt 1539, nicht allzu lange nach dem Reinheitsgebot also, eine neue Regel vom bayerischen Staat, die nun besagt, dass Bier nur noch zwischen Michaeli, also das ist ein Feiertag Ende September am 29. und Georgi, der 23. April, gebraut werden durfte. Damit wurde nun eben diese Gefahr ausgeschlossen, dass bei zu warmen Temperaturen untergärig gebraut wird. Nebenbei wird dann auch noch behauptet, dass das gegen die Brandgefahr, die es im Sommer beim Brauprozess gab, helfen sollte. Und eine Folge davon war jetzt aber auch, dass das gesamte Bier, das man im Sommer trinken wollte, nun natürlich vorproduzieren musste. Auch das ist etwas, was bis heute ihre Folgen hat. Wir reden jetzt über das Jahr 1539. Und diese Brauregel hat irgendwann dazu geführt, dass man begonnen hat, im März und im April vorzuproduzieren für das restliche Jahr. Man hat das Bier dann etwas stärker gemacht. Man hat auch stärker gehopft, all das, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Und damit hat man letzten Endes das Märzenbier erfunden, eben benannt nach dem Braumonat, dem März. Aber, und das Problem habe ich ja schon durchklingen lassen, gab es ja nun natürlich auch nach dem Reinheitsgebot, dem sogenannten, immer noch Biere, die nicht in der untergärigen Variante gebraut wurden. Und es gab vor allem auch Biere, die nicht nur aus Gerste gemacht wurden, eben vor allem das Weißbier, das damals noch aus Böhmen langsam in die deutschen Lande kam. Dieses Weißbier, da kann man jetzt debattieren, ob das wirklich mit Absicht verboten wurde in dieser Brauordnung, also mit dieser Reglementierung hin zum Gerstenmalz. Wahrscheinlich könnte das sogar unbeabsichtigt gewesen sein, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, nahm das ohnehin keiner wirklich ernst und schon auch ja, 30 Jahre knapp nach diesem angeblichen Reinheitsgebot begannen dann auch die ersten Adligen in Bayern wieder mit Erlaubnis des bayerischen Herzogs Weißbier zu brauen und dieses Bier wurde dann sogar noch aus der Michaeli-bis-Georgi-Regel ausgenommen, wobei ich nicht ganz verstehen kann, wie das Brauen von Weißbier weniger Brandgefahr in sich trägt als das von Helm oder von Pils oder was auch immer. Nee, Pils gab's noch nicht. Man merkt schon, viele der Argumente sind hier ein bisschen widersprüchlich, um es mal ganz leicht zu sagen. Es hat sich aber schon relativ bald auch als Fehler herausgestellt, diese Konzession überhaupt rauszugeben, denn dieses Weißbier, das dieses eine Adelsgeschlecht nun produzierte, das kam extrem gut an und der bayerische Staat hat jetzt irgendwann gemerkt, dass man da eine attraktive Einnahmequelle aus der Hand gegeben hatte. Und so hat man ziemlich schnell zugegriffen, als dann im Jahr 1602 diese Adelsfamilie ausstarb. Und seitdem hat sich der bayerische Herzog oder der bayerische Staat dann einfach das Recht, Weißbier zu brauen, selbst behalten. Und damit wurde im frühen 17. Jahrhundert das wohl bayerischste Konstrukt überhaupt geboren, nämlich das sogenannte Weißbiermonopol. Es war jetzt nur noch der bayerische Staat, der erlaubt war, Weißbier herzustellen. Und das ist ja natürlich nochmal besser als eine Biersteuer, ne? Wenn man der Einzige ist, der es herstellt, dann müssen die Leute von dir konsequenterweise auch kaufen. Und die Leute waren damals, wie auch heute noch in Bayern, ziemlich verrückt nach dem Zeug. Und das war für den Staat natürlich ein wunderbares Geschäft. Würde dann auch viel Geld in die Staatskasse pumpen, dieses Weißbiermonopol. Und es würde auch noch 200 Jahre bestehen. Und dieses Geld war aber auch bitter notwendig, muss man dazu sagen, denn immerhin nur nicht mal 20 Jahre nach Beginn des Monopols beginnte der 30-jährige Krieg, der gerade ja auch in Bayern zu einer Spur der Verwüstung geführt hat. Dementsprechend kam das Monopol und das Geld daraus wahrscheinlich gerade recht. Der 30-jährige Krieg hat aber auf die Rolle des Biers in Bayern noch viel bedeutendere Auswirkungen gehabt, als eben nur in dem Sinne, dass eben dieses Geld für den Wiederaufbau verwendet werden konnte, das man aus dem Bier eingenommen hat. Im Zuge der schwedischen Besatzung Bayerns wurden nämlich auch weite Teile des bayerischen Weinlandes zerstört. Und nach dem Krieg oder auch währenddessen, als dann zwischenzeitlich wieder Ackerflächen aufgebaut wurden von den Bauern, haben sich viele Bauern dann dazu entschieden, nicht mehr Wein anzubauen, sondern auf Hopfen umzusteigen. Hopfen war pflegeleichter als der Wein, hat schneller Erträge gebracht, also man musste nicht so lange warten, bis man guten Hopfen produzieren konnte, wie das halt bei Wein ist, wenn man neue Reben hat. Und außerdem war Bier inzwischen ein sehr beliebtes Getränk in Bayern, dadurch war der Absatzmarkt für Hopfen sehr gut und für Wein eben nicht mehr so sehr. Und jetzt, das war wirklich jetzt so der letzte Push nach dem 30-jährigen Krieg, Mitte des 17. Jahrhunderts, da nimmt das Bier endgültig diese Rolle als Alltagsgetränk der Massen in Bayern ein, das es bis heute ja nicht mehr hergegeben hat. Und heute gibt es Wein in Bayern eigentlich nur noch in Franken und ja in gewissen Kreisen. Na, es gibt ja angeblich auch Leute, die in München dann am Oktoberfest nicht in irgendein Festzelt gehen, sondern zum, Käferweinzelt, um sich dort einen Prosecco zu gönnen, aber sind das wirklich echte Bayern, frage ich. Naja. Bier hat dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte dann immer wieder natürlich auch die Geschichte in Bayern mitgeprägt und viele der Dinge, die ich anfangs genannt habe, wurden ja erst langsam dann entwickelt. Das Oktoberfest wurde 1810 das erste Mal abgehalten, aber dazu komme ich ja gleich nochmal zu sprechen. Fast zur selben Zeit kamen dann auch die Biergärten auf, die ich schon genannt habe. Auch die sind ja relativ interessant und gehen zurück eigentlich auf diese Michaeli bis Georgi Brauregel, wodurch eben man nur im Winter brauen konnte und dann einlagern musste. Die Leute haben ja mit der Zeit, also die Brauer haben dann mit der Zeit als Folge dessen begonnen, sich Bierkeller anzulegen. Und das ganz stark ab dem 19. Jahrhundert, da wurden dann plötzlich mysteriös ganz viele Hügel frei, wo vorher irgendwelche Stifte, Klöster und so weiter gewesen waren. Die wurden im Zuge der Napoleonischen Kriege und der Säkularisation oft aufgelöst. Und die Brauer haben sich das geschnappt, haben da Stollen reingegraben und haben dort ihr Bier gelagert. Gut, soweit, so gut. Im Sommer hätten sie dieses Bier nun natürlich an die Wirte verkaufen können, klar. Sie haben sich aber dann vielerorts entschieden oder es hat sich durchgesetzt, dass Brauer einfach direkt an ihren Bierkellern das Bier dann ausschenkten. Sie haben ja oben auf den Kellern hat man meistens ohnehin schon irgendwelche Bäume gepflanzt, oft Kastanien, die viel Schatten spenden, um eben diesen Hügel kühl zu halten. Und dann hat man da ein paar Bänke reingestellt und fertig war der Biergarten. Die Wirte Bayerns waren da etwas grantig und sind dann wieder mal zum König marschiert, Ludwig I., und haben den ja darum gebeten, diesen Disput zu lösen. Und am Ende kam ein Kompromiss raus, der bis heute zumindest Folgen hat. Der König hat nämlich gesagt, ja, die Brauer, die dürfen das zwar, also die dürfen dort ausschenken auf ihren Bierkellern, aber sie dürfen dort kein Essen verkaufen, um eben den Wirten entgegenzukommen. Und deswegen kann man heute in einem richtigen bayerischen Biergarten sein eigenes Essen mitbringen und kann dort das Bier kaufen. Ein paar andere Geschichten kann man natürlich auch erzählen. Also man kann eigentlich zahllose Geschichten erzählen, wie in den letzten 200 Jahren das Bier für Bayern noch wichtig war. Zum Beispiel, um ein paar Kleinigkeiten zu nennen, der erste bayerische Zug, Güterzug, der gefahren ist, da wurde die Strecke 1836 eröffnet, von Nürnberg nach Fürth. Und was hat dieser erste Zug transportiert? Ja, natürlich Bierfässer. Dann haben wir ja schon gesehen, es gab Dinge wie die Münchner Bierrevolution und auch die Novemberrevolution von 1918 begann in einem Bierkeller, auch der Putschversuch Hitlers 1923 und so weiter und so fort. Also sehr viel, was historisch in Bayern in den letzten 100, 200 Jahren geschehen ist, hat irgendwo direkt oder indirekt mit Bier zu tun. Was die Revolutionen angeht, scheint aber Bayern heute nicht mehr ganz so freudig zu sein wie damals. Also eine Münchner Bierrevolution gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schnell. Heute zahlen die Bayern ja immerhin brav, ich weiß nicht, 11 Euro für ihre Wiesenmass oder sowas. Und auch da muss man eigentlich sagen, Inflation hin oder her, dieser Preis verstößt auch gegen das Reinheitsgebot. Aber wollen wir es mal nicht so genau nehmen. Über das Oktoberfest müssen wir ohnehin noch reden. Ja, weil der September ist ja hier in Bayern ohnehin eine ziemlich besondere Zeit. Ich denke, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und deswegen muss man jetzt auch noch ein ganzes Kapitel, mehr oder weniger, jetzt über das Oktoberfest sprechen. Bin ich zumindest mal der Meinung. Hier ist es ja so, dass spätestens ab den Frühlingstagen eigentlich die Leute über die Festzeit reden und wann die denn jetzt endlich kommt. Also spätestens ab so April, Mai reden die Leute über das Oktoberfest und über die Festzeit im Allgemeinen. Und anfangs, als ich hierher gezogen bin, das war vor 4 Jahren, da habe ich diese Obsession noch ja ein bisschen eigenartig gefunden. Aber inzwischen bin ich ja doch eine Weile hier und ich muss sagen, dieses Volksfest, Oktoberfestfieber hat mich auch irgendwie erreicht. Weil es gibt halt doch, und da haben die Bayern schon recht, keinen schöneren Weg, den Herbst einzuleiten, als sich massenhaft Bier hinter die Binde zu gießen und stundenlang einen Prosit zu grölen. Ja, und dazu hat man jährlich in Bayern spätestens ab Mitte August reichlich Gelegenheit. Da gibt's dann alle möglichen Volksfeste in Dachau, in Rosenheim, in Nürnberg auch oder auch zum Beispiel in Freising, wo ich ja jetzt 4 Jahre lang gelebt habe. Aber der Höhepunkt der Festzeit ist selbstverständlich dann die Wiesn in München. Ja, und zum Abschluss möchte ich mir jetzt diese Geschichte des Oktoberfests mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ja im letzten Kapitel schon erwähnt, 1810 fing das Ganze an. Das ist ja doch eine recht stolze Tradition und natürlich, du kannst es dir denken, in den knapp 210 Jahren Geschichte des Oktoberfests, da mangelt es auch nicht gerade an Höhepunkten und an dramatischen Entwicklungen. Warum wir das Oktoberfest eigentlich feiern, ist aber natürlich eine Frage, die sich die allerwenigsten Besucher der Wiesn wirklich stellen. Die Antwort ist ja auf den ersten Blick mal offensichtlich. Natürlich, um sich absurde Mengen Bier die Kehle runterzukippen und am Heimweg auf den Bürgersteig zu kotzen. Klar. Aber das Oktoberfest von anno dazumal und das von heute, das sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und die Festlichkeit begann ja ursprünglich, eben vor knapp über 200 Jahren, nicht mit Bier oder mit einem Fest in dem Sinne. Und eigentlich noch schlimmer, Alkohol hat es damals auf der Wiesn gar nicht gegeben. Denn das erste Oktoberfest war eine Hochzeitsfeierlichkeit und da gebührt sich so öffentliche Trunkenheit ja selbstverständlich nicht. Die Hochzeit, um die es geht, war die zwischen dem bayerischen Kronprinzen Ludwig und Therese von Sachsen-Hildburghausen. Die haben am 12. Oktober 1810 kirchlich, also damals noch richtig, geheiratet und das wurde dann von allen möglichen Feierlichkeiten und Festen begleitet, unter anderem von einem Pferderennen, das dann einige Tage nach der Hochzeit stattfand. Pferderennen gab es in Europa natürlich auch schon länger, aber zum Zeitpunkt dieser Royal Wedding 1810, da waren die schon ein wenig außer Mode geraten. Was aber natürlich jetzt nicht heißen soll, dass die Leute, gerade auch die Bürger der Stadt, nicht begeistert gewesen wären von dieser Idee. Und so, ja, war es kein großer Akt, diese Idee eines Pferderennens im Rahmen der Hochzeit auch auf die Agenda zu setzen. Das geschah dann ganz konkret auf Anraten eines Majors der Bayerischen Nationalgarde, der das dem König vorgeschlagen hat, wurde dann schnell akzeptiert und am 17. Oktober, 5 Tage nach der Hochzeit, ging dann ein solches Rennen über die Bühne und das würde dann zum 1. Oktoberfest der Geschichte werden. Das Ganze geschah auf der Festwiese, die es damals schon gab, die noch außerhalb der Stadt Münchens war. Und obwohl die Versorgungssituation der Gäste dort ziemlich schlecht war, also wie gesagt, es gab eigentlich keine Getränke oder irgendwie Alkohol oder sowas, man musste da wirklich bis zur Theresienhöhe raufgehen, um überhaupt mal ein Bier oder, wenn es unbedingt sein musste, ein Glas Wein oder so zu bekommen. Aber trotz all dem kam das Fest, dieses Rennen und alles drumherum, im Volk sehr gut an, was aber sicher eher ein Zeichen dafür ist, wie schlecht die Unterhaltungssituation damals sonst so war, als dass es uns viel über die tolle Qualität des Oktoberfests des ersten verrät. So oder so, es fanden sich dann recht schnell Leute, die sich bereit erklärten, auch im nächsten Jahr wieder ein ähnliches Fest zu organisieren, minus der Hochzeit, klar. In den ersten Jahren hat das vor allem der landwirtschaftliche Verein in Bayern betrieben, der da wohl auch eine Chance sah, für sich ein bisschen Werbung zu machen. Das hatte dann natürlich nicht mehr allzu viel mit der Hochzeit zu tun. Man versuchte da irgendwie auch neue Wege zu gehen. Der Veranstaltungsort blieb aber der gleiche und wurde auch schon sehr bald von, ja, zu Ehren der jungen Prinzessin, beziehungsweise dann bald ja Königin Bayerns, umbenannt in die Theresienwiese, auf der wir das Oktoberfest bis heute feiern. Der landwirtschaftliche Verein hatte dann ab dem Jahr 1811 sicher vor, dieses Fest jedes Jahr zu machen, also das kann man ihnen durchaus glauben, aber von Anfang an war dieses Vorhaben irgendwie schwer umzusetzen. Es war ja immer noch mitten in den Napoleonischen Kriegen und schon die 4. Ausgabe im Jahr 1813 musste dann genau aus diesem Grund entfallen, was in der Geschichte des Oktoberfests immer wieder vorkommt. Auch der preußisch-österreichische Krieg in den 1860ern hat zu einer Pause des Oktoberfests geführt, wobei mir nicht ganz klar ist, warum der preußisch-österreichische Krieg die Bayern interessiert hätte, aber anderes Thema. Wobei, die haben da, glaube ich, sich auch einfach Hoffnungen gemacht. Ich weiß nicht genau. Dann später, in den 1870ern, der preußisch-französische Krieg, wo ja Bayern auch beteiligt war, das hat auch zu einer Pause geführt und man kann schon mal festhalten, die Preußen führen einfach zu viel Krieg. Da kann man nicht in Ruhe saufen gehen. Gut, auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, könnte man jetzt auch den Preußen anhängen, wenn man ganz böse ist, blieb die Theresienwiese im Herbst leer. Also es kam schon immer wieder mal vor. Aber zumindest gab es dann schon sehr bald einen neuen dauerhaften Veranstalter für das Oktoberfest, der die Organisation eigentlich bis heute sicherstellen würde. Nämlich ab 1819 wurde das dann von den privaten Organisatoren und auch vom landwirtschaftlichen Verein quasi abgenommen und die Stadt München hat sich das Fest selbst geschnappt und tritt ja noch heute als Organisatorin auf. Der Weg zum Großevent von heute war da aber freilich noch ein ziemlich langer und erst so Ende des 19. Jahrhunderts kam dann endgültig der Sprung in Richtung etwas, was wir heute als Oktoberfest wiedererkennen würden. Im Lauf des 19. Jahrhunderts ist dieses Fest trotzdem recht kontinuierlich angewachsen und hat immer so neue Elemente dann auch hinzugefügt, die uns immer näher an die heutige Situation heranbringen. Die ersten Fahrgeschäfte zum Beispiel, gut, das waren in erster Linie einfach nur ein paar Karusselle und Schaukeln, aber doch, gab es dann auch schon in den frühesten Jahren, noch in den 1810ern. Mit der Zeit kam dann aber auch die natürlich elektronische Ära und mit Ende des Jahrhunderts gibt es schon die ersten elektronischen Fahrgeräte. Bier wurde anfangs immer noch nur am Rande des Geländes ausgeschenkt. Man ist schon möglichst nah rangerückt, aber es gab immer noch keine Konzession für Bier auf der Theresienwiese selbst. Das hat sich erst in den 1880ern dann geändert und mit Ende des 19. Jahrhunderts kommen dann auch schon die ersten Zelte auf. Vorher war es noch so, dass man an Ständen Bier bekommen hat. Das heißt so, ab der Jahrhundertwende 1900 sieht die Oktoberfestwiesen relativ bekannt aus für uns. Also wir haben jetzt die ersten Zelte, dort wird Bier ausgeschenkt und drumherum gibt es so eine Art von Rummelplatz. Ein wichtiger Schritt hin zum Großevent war dann aber sicher auch Ende des Jahrhunderts, dass man das Datum geändert hat. Und man hat es halt einfach vorverlegt, ne, in den September, sodass das Oktoberfest jetzt im September stattfindet, beziehungsweise in den Oktober hinein. Was für heute oder heute ja immer noch für Verwirrungen sorgt. Es wird dann oft behauptet, ja, das heißt ja nur Oktoberfest, weil man in den Oktober rein feiert. Stimmt so historisch auch nicht. Man hat es ursprünglich natürlich im Oktober gefeiert. Das erste Oktoberfest war am 17. Oktober. Aber das Wetter im Oktober ist halt einfach scheiße. Und deswegen hat man es dann Ende des 19. Jahrhunderts vorgeschoben in den September rein, um einfach noch den Altweibersommer ausnutzen zu können und die letzten warmen Tage des Jahres für dieses Fest zu nutzen. Gleichzeitig mit dieser Entscheidung oder fast gleichzeitig kam dann ja wie gesagt der elektronische, der elektronische Strom, klar, super reif. Kam dann auch der Strom auf, ich habe es schon erwähnt, bei den Fahrgeschäften. Das bedeutet aber natürlich auch ganz konkret, dass die Zelte nun beleuchtet waren. Das heißt, um diese Jahrhundertwende konnte man schon ziemlich open-end auf der Wiesn Bier trinken und das hat man dann auch ziemlich oft und mit viel Liebe getan. In mancher Hinsicht kann man sogar sagen, dass die Wiesn vor dem Ersten Weltkrieg in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, sogar größer war in ihrem Ausmaß als heute. Also die Besucherzahl ist heute natürlich merklich größer, einfach weil es ein internationales Event ist. Die Zahl der Zelte ist enorm. Aber das größte Zelt von damals, das können wir heute eigentlich nicht mehr erreichen oder zumindest tun wir das nicht. Die Bräurosel, das war ein Zelt, konnte zur 100-Jahr-Feier der Wiesn 1910 12.000 Menschen aufnehmen zu dem Zeitpunkt. Die ist auch jedes Jahr größer geworden. Und 12.000 Menschen, das nimmt heute kein Oktoberfestzelt mehr auf. Also heute ist das größte Zelt das Hofbräuzelt und das hat nur, in sehr starken Anführungszeichen, Platz für 10.000 Menschen. Und auch das nur, wenn man den Außenbereich da hinzurechnet, also den Biergarten. Da sind wir also doch ganze, ja, knapp 20%, nicht ganz, unter der Größe von vor 100 Jahren. Im 20. Jahrhundert ist die Geschichte der Wiesn dann erwartungsgemäß turbulent, so wie ja das gesamte Jahrhundert ein sehr turbulentes ist. Ich habe schon gesagt, dass die Festlichkeit sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg ausfallen musste. Auch in der Hyperinflation der 20er Jahre gab es eine Absage des Fests, was wahrscheinlich einfach daran lag, dass man sich erstens ohnehin kein Bier leisten konnte und wenn man sich ein Bier leisten konnte, war es irgendwie albern dafür, ich weiß nicht, 120 Millionen Mark zu verlangen oder irgend sowas, wurde dann auch abgesagt. Ab und zu in einigen der Jahre, in denen das passiert ist mit den Absagen, so auch 1922, 1923, darum gab es dann ein Ersatzfest, ein sogenanntes Herbstfest in einem kleineren Rahmen, aber gut, zumindest etwas. Auch die Nazis haben das Oktoberfest dann für sich entdeckt und haben das in einer sehr typischen Manier auch nochmal umbenannt. In der Nazizeit hieß das Ganze dann Großdeutsches Volksfest, aber in Wirklichkeit machte das keinen allzu großen Unterschied mehr, weil man stürzte sich ohnehin gleich wieder in den nächsten Weltkrieg und da wurde das Fest dann wieder abgesagt. Also ob man es jetzt Oktoberfest oder Großdeutsches Volksfest nennt, ist da eigentlich fast schon egal. Ja, seit 1949 findet das Oktoberfest jetzt wieder regelmäßig statt. Auch davor wieder, zwischen 45 und 49 gab es eigene, also auch wieder solche Herbstfeste im Prinzip. Also kleinere Feste, aber das Oktoberfest in dem Sinne gibt es seit 1949 wieder und wird seitdem jährlich und regelmäßig abgehalten. Und es fallen inzwischen ja auch eigentlich jedes Jahr neue Rekorde, was die Besucherzahl angeht, was die getrunkenen Hektoliter an Bier angeht, was die Anzahl der verzehrten Wiesenhändeln angeht und so weiter und so fort. Und so ist die Wiesn spätestens seit 1949 eine enorme Erfolgsgeschichte, die gerade in den letzten Jahrzehnten ja international Extremwellen geschlagen hat und heute natürlich das Aussehen des Oktoberfests sehr stark schon verändert hat. Es sind aber nicht alle Traditionen, die heute am Oktoberfest noch eine Rolle spielen, ganz so alt wie das Fest selbst. Und da, um nur ein Beispiel zu nennen, und das ist ein kleines Kuriosum, wie ich finde, es war erst im zweiten Oktoberfest nach Kriegsende so, dass der Oberbürgermeister Münchens das erste Fass angestochen hat. Das war Thomas Wimmer und er war eben der Erste, hat das erste Fass angeschlagen und dann dieses O-Zapftis verlautbart, was ja bis heute sehr bekannt ist. Aber es ist leider nicht der einzige Rekord, den der Herr Wimmer da hält, also der Erste zu sein. Er ist nämlich auch derjenige, der die meisten Schläge benötigt hat, um dieses Fass aufzukriegen. Heute, um dir da ein bisschen Kontext zu geben, ist es so, dass jedes Jahr berichtet wird, wie viele Schläge der Oberbürgermeister jetzt braucht. Ich glaube, jetzt dieses Jahr, 2019, hat Oberbürgermeister Reiter 2 Schläge benötigt, was sehr respektabel ist. Ein Schlag ist natürlich, da hat man es geschafft, da ist man im Himmel der Bayern angekommen. 3 Schläge sind noch in Ordnung und danach wird es langsam problematisch. Thomas Wimmer, 1950, brauchte 19 Schläge. Beziehungsweise hat ein anderer mitgezählt, da waren 17, einer sagt 19. Also man merkt es, die Leute waren sogar zu peinlich berührt, um wirklich mitzuzählen. Aber gut, sei es drum, O-Zapft war's, O-Zapft ist. Und das ist in Bayern nach wie vor alles, was zählt. Damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ja, 1,5 Stunden sind's geworden. Das war eine anstrengende Session. Ich hoffe, dir hat's gefallen, dieses kurze, knackige E-Book da jetzt in Form eines Hörbuchs von mir zu hören. Es war sicher nicht ganz so herauspoliert, wie ich das vielleicht bei den Podcasts gerne mal mache. Aber man muss auch sagen, 1,5 Stunden zu bearbeiten, das ist dann doch eine ganz andere Liga als so eine halbe Stunde. Aber ich glaube, die Qualität sollte doch trotzdem ganz in Ordnung sein. Zumindest hoffe ich das. Und ich hoffe, dass es dir prinzipiell gefallen hat. Wie du wahrscheinlich siehst nach diesen paar Geschichten, Alkohol und ja vor allem die Liebe der Menschen zum Alkohol hat im Laufe der Jahrhunderte die Geschichte immer wieder gelenkt. So manche kulturelle Errungenschaft geht drauf zurück, zum Beispiel Graffiti oder auch das Oktoberfest. Und noch viel öfter hat Alkohol oder das eine oder andere alkoholische Getränk zumindest eine Rolle in den politischen Entwicklungen der Zeit genommen. Wir haben ja gesehen, wie in Bayern kaum eine Volksbewegung je wirklich zustande kam, wenn nicht irgendwie Bier im Spiel gewesen wäre. Von den Briten will ich da gar nicht erst reden. Und von dem her können wir schon sagen, dass es da einfach gewisse Regelmäßigkeiten gibt. Ob du jetzt das Wissen, das du in den letzten 1,5 Stunden bekommen hast, jemals wieder brauchen wirst, ja, ganz ehrlich, das kann ich dir nicht garantieren, aber zumindest hast du das nächste Mal in der Bar etwas zu erzählen. Und wenn du das oft und regelmäßig tust, also in die Bar gehen, dann ist zumindest eine Sache garantiert, dass du auch neue Geschichten schreiben wirst. Psoffene Geschichten eben. Und damit bedanke ich mich, dass du dabei warst, dass du dir das angehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Déjà-vu.